Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen heute über den datenbasierten Gesundheitsmarkt und die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann. Bei mir ist Gloria Seibert. Sie ist CEO und Founder von T-Medica, ein Unternehmen, das gerade seine Series B Finanzierungsrunde erweitert hat um weitere 25 Millionen Euro. Ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Big Data in Reinkultur. Eine tolle Mission, viele Learnings drin, würde ich sagen. Deswegen hier kommt jetzt gleich Gloria Seibert, CEO und Founder von T-Medica.
Insider Daily. Interview.
Cool, ja, ich bin verbunden mit Gloria Seibert, CEO und Founder von T-Medica. Hallo Gloria.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das klingt ja toll.
Das ist sehr lieb, danke.
Also jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, ihr habt einen Lauf, ne? Oder wie würdest du euren aktuellen Status bezeichnen?
Ja, also wir haben einen Lauf, ist natürlich eine gute Zeitpunktbetrachtung. Insgesamt freuen wir uns natürlich sehr, dass das ganze Thema Real-World Evidence und auch Ökosystemplattform sich die letzten Jahre bei uns wahnsinnig gut entwickelt hat. Mhm. Und wir machen da gute Fortschritte und wachsen und gedeihen.
Mhm. Klingt jetzt sehr humble, wie du das gerade sagst. Lass mal vielleicht über den Markt sprechen, weil das ist also, ich würde mal sagen, wir reden hier wirklich über Big Data, ne? Ist schon richtig, ne? Im Gesundheitsmarkt.
Absolut.
Ja. Erzähl doch mal vielleicht mit eigenen Worten, was ihr macht.
Ja, der Gesundheitsmarkt ist ja sehr speziell und eine Besonderheit des Gesundheitsmarkts ist, du hast nicht einen Käufer und einen Verkäufer. Also du kannst nicht einfach ein Marktplatzmodell aufbauen, sondern du hast im Gesundheitsmarkt unterschiedliche Stakeholder. Du hast Patienten, du hast Ärzte, du hast Krankenhäuser, du hast produzierende Unternehmen wie Pharmaunternehmen, Medtech-Unternehmen, du hast den Gesetzgeber, du hast Versicherungen.
Okay. Du erzählst es nicht zum ersten Mal, ne?
Ja. Ja. Nein, aber ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer ja super relevant, auch nochmal diese Besonderheiten von Healthcare zu verstehen, weil das häufig auch die Begründung ist, warum Systeme so sind oder Geschäftsmodelle so sind, wie sie sind. Mhm. Und eine Besonderheit, die wir mit T-Medica haben, ist, wir haben ein Ökosystem für all diese Stakeholder aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht ein Produkt, wo wir sagen, wir sind jetzt der Anbieter und verkaufen ein Produkt zum Beispiel an Krankenhäuser oder an Pharmaunternehmen oder an Patienten, sondern wir haben ein Ökosystem geschaffen, indem wir jedem dieser Stakeholder Zugriff auf Wissen geben. Und Wissen ergibt sich bei uns durch die Verknüpfung unterschiedlichster Datenquellen, die in irgendeiner Weise einen Gesundheitsbezug haben. Und dieses Ökosystem ist das, was wir tun. Und es ist immer ganz schwierig, bei dem Ökosystem von einem Produkt zu sprechen, weil dieses Wissen ist natürlich, wenn ein Arzt darauf zugreift, was ganz anderes, als wenn ein Patient darauf zugreift oder ein Pharmaunternehmen darauf zugreift.
Hm. Wer ist denn euer Kunde? Weil man würde wahrscheinlich jetzt am ehesten denken, ihr sorgt für den richtigen Zugang für eure Kunden, oder?
Genau, also unser Kunde bzw. Nutzer des Ökosystems sind tatsächlich alle genannten Stakeholder. Mhm. Wir haben ein System aufgebaut und das ist für uns auch extrem wichtig, weil wir glauben, jeder verdient ja Zugriff auf neues Wissen. Und das ist eine Sache, die sich in der Gesundheitsbranche so ein bisschen leider über die letzten Jahre auch immer mehr etabliert hat. Wissen ist leider in der Gesundheitsbranche noch nicht allgegenwärtig, so wie wir das im E-Commerce kennen. Wir gehen ins Internet und schauen halt einfach. Mhm. Und dieses Wissen generieren wir in unserem Ökosystem und sagen, wenn jetzt beispielsweise eine Klinik Zugriff auf dieses Wissen haben möchte, um Patientinnen und Patienten besser zu versorgen, dann bekommen sie das. In dem Fall ist eine Klinik unser Kunde. Mhm. Wir geben dieses Wissen aber eben auch an Patientinnen und Patienten raus über unsere Apps oder eben an Pharma- und Life-Science-Unternehmen.
Aber Kunde gleich Nutzer oder macht ihr da einen Unterschied? Weil Kunde würde für mich jetzt bedeuten, die zahlen auch dafür. Ich vermute mal für eure Kunden, für eure Nutzer oder anders gefragt, ihr habt wahrscheinlich auch kostenlose Nutzer oder wie ist das?
Genau, also wir haben ja kostenlos ist ein bisschen relativ. Das Ökosystem ist so aufgebaut, das beruht auf dem Tauschgeschäft. Mhm. Das heißt, jeder, der Zugriff auf das Wissen aus dem Ökosystem haben möchte, muss etwas reinlegen. Und in der Regel ist das, was er oder sie reinlegt, entweder Daten oder Geld. Mhm. Und so haben wir mit einzelnen Stakeholdern eben ein Tauschgeschäft Erkenntnisse gegen Geld und mit anderen Erkenntnisse gegen Datensätze. Aha. Und so baut dieses Ökosystem auch immer größer auf und wächst.
Wie kommuniziert man sowas? Oder vielleicht, wie funktioniert das in der Praxis? Das ist ja wirklich sehr spannend, wenn du sagst, ihr verlangt nicht immer Geld, sondern es gibt quasi so eine Art Tauschhandel. Ist eigentlich eher ungewöhnlich, ne?
Absolut. Und deswegen hole ich auch so weit aus, wenn ich dir erkläre, was wir eigentlich machen oder wer unser Kunde ist. Deswegen fange ich auch immer wieder an, erstmal mit den Stakeholdern.
Ja.
Am Ende des Tages ist die Herausforderung, sich auf diese einzelnen Stakeholder einzulassen. Ich kommuniziere natürlich einen Mehrwert für einen niedergelassenen Arzt, an dieser Plattform teilzunehmen. Das ist ein ganz anderer als für einen beispielsweise Multiple Sklerose-Patient, der eine unserer Apps benutzt. Das ist auch wieder ein ganz anderer Mehrwert als jetzt für ein Pharmaunternehmen, das diese aggregierten Daten verwendet. Also das ist tatsächlich Stakeholder-spezifisch und zum Teil auch Use-Case-spezifisch.
Ich hatte, glaube ich, in eurer Pressemeldung gelesen, dass ihr insgesamt 40 Milliarden Datenpunkte auswertet, ne?
Ja, also das wären auch von Tag zu Tag mehr, eben so diese Tauschgeschäft-Idee. Aber aktuell sind wir ungefähr in der Höhe unterwegs, ja.
Kannst du mal so ein paar Beispiele geben? Was sind das so alles für Datensätze oder wo kann man die clustern? Was sind so die relevantesten für euch?
Also ich würde gar nicht sagen, dass wir so die relevantesten oder nicht so relevantesten haben. Dieser Begriff Real-World Evidence ist, wenn man den nachschlägt, bedeutet es eigentlich alle Evidenz, die außerhalb von klinischen Studien gewonnen wird. Und das kann sein von beispielsweise Informationen, welche Präparate an Patientinnen und Patienten in Apotheken rausgegeben werden, über Informationen, wie ein Patient subjektiv über seinen Behandlungsverlauf spricht, über Informationen, die von Ärztinnen und Ärzten in ihren Praxen gesammelt werden, bis hin zu Studienerkenntnissen, die publiziert sind. Das Wichtige für uns ist, diese Information oder diese Daten so zusammenzuziehen, dass aus den Daten Informationen werden, weil die reinen Daten, die sind ja nichts wert.
Die sind wahrscheinlich auch meistens nicht strukturiert, oder?
Absolut unstrukturiert. Sehr schwer auch in Europa miteinander zu verknüpfen. Wir haben natürlich extrem hohe Anforderungen auch aus GDPR, also aus der Datenschutzgrundverordnung. Und das ist für uns natürlich auch was extrem Wichtiges, dieses Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, jeder, der Daten zur Verfügung stellt, auch in dieses Ökosystem, entscheidet sich aktiv dafür. Du hast zum Teil bei uns auch die Möglichkeit, wenn du Patientin oder Patient bist, unsere Apps auch zu nutzen, ohne beispielsweise deine Daten zu teilen. Das heißt, du musst aktiv die Entscheidung treffen, dass du möchtest, dass dein Datensatz anonymisiert in die Plattform gespielt wird und dort drin mit anderen Daten verknüpft. Und das ist was extrem Wichtiges für uns als europäisches Unternehmen.
Und das heißt aber, Anonymisierung ist für euch die Regel oder gibt es auch viele Leute, hat das für euch überhaupt einen Unterschied, ob die Daten anonymisiert sind?
Also wir arbeiten ausschließlich mit anonymisierten Daten.
Ach ja, okay.
Ja, also bei uns kommt nichts Personenbezogenes in die Plattform.
Was hat so ein Patient jetzt für eine Motivation? Vielleicht können wir mal so ein paar praktische Fälle durchgehen, ne? Du hast ja jetzt schon von den Stakeholdern die verschiedenen Aspekte schon beleuchtet, aber so ein typischer Patient, was könnte der jetzt von euch oder wann kommt ihr mit dem in die Berührung?
Also wir können das Beispiel ja gerne an der Multiplen Sklerose einmal durchspielen. Wir haben in unserer Plattform mittlerweile wahrscheinlich eins der besten Verständnisse von der Echtweltversorgung von Multiple Sklerose-Patienten in Deutschland. Dieses Verständnis hilft tatsächlich jedem Stakeholder. Und wenn wir jetzt alle mal nacheinander durchgehen, wir haben eine App, die heißt Brisa, die ist für Multiple Sklerose-Patienten und Patienten gemacht. Und die haben die Möglichkeit, durch die Nutzung der Brisa-App eine individuelle und personalisierte Begleitung über ihre gesamte Krankheitsjourney hinweg zu bekommen. Das heißt, sie kriegen personalisiert Hinweise, du bist, sag mal, vielleicht eine 22-jährige Frau auf einem spezifischen Präparat und wirst dann die Information bekommen, dadurch, dass du sehr viel Sport machst, gibt es andere ähnliche Persona, also auch junge Frauen, die sehr aktiv sind, denen hilft beispielsweise bei einem Wetterumschwung sich ein bisschen low zu machen, weil da hohe Nebenwirkungen auftauchen. Das sind so ganz spezifische Beispiele, wie die Nutzung von unserer Multiple Sklerose-App jetzt einem individuellen Patienten hilft, indem dieses aggregierte Wissen aus der Plattform über die App zu dem Patienten gespielt wird. Wenn wir uns den Stakeholder niedergelassenen Arzt angucken, da geht es gar nicht darum, den jetzt einen spezifischen Patienten zu begleiten, sondern für den niedergelassenen Arzt ist es vielleicht super relevant. Der hat das erste Mal diese junge Patientin vor sich, die auf eine neue Therapieform kommt, die er so noch nie verordnet hat. Das heißt, für diesen Arzt ist hochrelevant zu verstehen, wie geht es denn dieser Patientenpopulation junge, sehr aktive Frau auf diesem spezifischen Therapeutikum, weil dann kann der wiederum diese Therapie besser einstellen. Mhm. Wiederum für ein Life Science-Unternehmen, das in der Forschung stark aktiv ist, ist es super relevant zu verstehen, wie ist denn die Echtweltversorgung von Multiple Sklerose-Patienten auf meiner Therapie, weil das ist ja außerhalb vom klinischen Studiensetting. Und so siehst du, diese Daten in diesem Ökosystem in Form von, also wenn sie als zu einer Information zusammengeführt sind, helfen den einzelnen Stakeholdern auf ganz unterschiedliche Art und Weisen, gehen aber schlussendlich auf dieselbe Datenquelle zurück.
Und jetzt hast du ja im Vorfeld gesagt, es ist ein Datentausch, den ihr da propagiert. Die junge Frau, was muss sie jetzt an Daten vorher preisgeben, bevor sie quasi Zugriff auf die Informationen hat?
Genau, also bei unseren Patienten-Apps, wo wir wirklich individuell Patientinnen und Patienten helfen, fragen wir ganz am Anfang, möchtest du deine Daten, die du für dich in der App trackst, mit uns teilen, damit sie anonymisiert in unserer Plattform verwendet werden? Unabhängig davon, ob diese Patientin ja oder nein sagen, kann sie die App trotzdem nutzen. Mhm. Wir haben aktuell um die 70-80% Zustimmung, was für mich auch wieder ein Beweis dafür ist, dass wenn man transparent Menschen erklärt, warum ihre Daten relevant sind und dass wir dem Individuum damit nichts Böses tun, sondern durch die Anonymisierung eigentlich neues Wissen schaffen, dann ist da eine sehr hohe Bereitschaft auch da, diese Daten eben zur Nutzung zur Verfügung zu stellen.
Sehr spannend. Und die Ärzte, ich habe jetzt so verschiedene Arztbilder gerade vor meinem geistigen Auge, da sind einige dabei, wo ich sagen würde, die sind immer offen für Neues und bilden sich weiter. Andere würde ich sagen, die sind da eher so ein bisschen resistent. Wie ist da so die Grundstimmung im Markt?
Also es kommt total drauf an. Ich glaube, es gibt ja nicht so die Patienten oder die Ärzte oder die Versicherer.
Aber es gibt wahrscheinlich so eine Akzeptanz, kann man wahrscheinlich so einen Median bilden, oder?
Ja, also ich würde eher sagen, es gibt diejenigen, die davon ausgehen oder die daran glauben, dass Information und neues Wissen ihnen hilft, um das, was sie tun, besser zu tun. Entweder bist du ein Patient und dann hilft dir neues Wissen, dass es dir besser geht, oder du bist ein Arzt und neues Wissen hilft dir, deine Patienten besser zu versorgen. Mhm. Es gibt sicherlich auch Ärzte, die jetzt keine große Motivation haben, sich proaktiv mit einer eigenen Motivation weiterzubilden. Aber es gibt auch ganz viele Ärzte, die sagen, hey, ich habe hier Zugriff auf Informationen, natürlich möchte ich die haben, weil ich möchte das Beste für meine Patienten.
Und ist das dann für euch eine Herausforderung, diese Informationen auch irgendwie so aufzubereiten, dass so ein niedergelassener Arzt die auch verstehen kann? Ist das die größte Herausforderung oder wo ist es eher zum Beispiel, den zu erreichen und überhaupt zum ersten Mal zu überzeugen davon?
Ja, also ich glaube, es gibt zwei Herausforderungen in dem Modell, das wir haben. Das eine ist, was ich eingänglich gesagt hatte mit dem Ökosystem. Wir haben halt nicht das Setup. Wir bieten etwas, es gibt einen Marktplatz und irgendjemand kauft das, sondern wir haben etwas geschaffen für extrem unterschiedliche Personas. Also du kannst ja einen Arzt nicht mit einem Patienten vergleichen. Und dann im Detail herauszukristallisieren, welches Problem dieser Persona löse ich, auf welche Art und Weise. Also der Patient bekommt zum Beispiel eine App. Der Arzt bekommt Zugriff auf ein Dashboard. Ein pharmazeutisches Unternehmen bekommt wiederum Zugriff auf einen großen Monitor. Und so haben wir das Interface zu unserem Ökosystem für jeden einzelnen Stakeholder individualisiert. Und es ist schon eher aufwendig gewesen und hat auch einige Jahre Zeit gedauert.
Du hast von den Life Science Unternehmen angesprochen. Ist das hinterher dann der interessanteste Revenue Stream für euch?
Also Monetarisierung ist aktuell sehr stark über Industrie. Es ist nicht nur Life Science Unternehmen, es ist auch MedTech Unternehmen allgemein. Produzierende Unternehmen, aber ein Euro, der da drin erwirtschaftet wird, ist mindestens so viel wert wie jemand, der sagt, ich habe jetzt beispielsweise ein Register, also ich habe einen großen Datensatz an Informationen und den spiele ich wiederum in die Plattform, um im Gegenzug Erkenntnisse zu bekommen. Also wir haben da keine Priorisierung. Für uns ist eben entweder Euros oder Datensatz vergleichbar, beziehungsweise wir haben auch Fälle, wo Datensätze reinkommen, die so proprietär und einmalig sind, dass man die mit Geld fast gar nicht bezahlen kann.
Ich hatte ja jetzt eingangs gesagt, ihr habt so von außen betrachtet einen ziemlichen Lauf, hängt auch mit der Höhe der Finanzierungsrunde zusammen. Das klingt erstmal richtig cool, oder?
Ja.
War das schwierig? Ist das Marktumfeld schwierig gerade dafür?
ich weiß nicht, ob das Marktumfeld, also das Marktumfeld ist sicherlich für alle Startups aktuell eine Herausforderung. Mhm. Ich würde in unserem Fall tatsächlich sagen, Digital Health oder insgesamt den Gesundheitsmarkt zu knacken, das ist eine große, harte Nuss. Mhm. Und ich glaube, da ist es jetzt weniger die Phase, in der wir uns makroökonomisch bewegen, als wirklich diese Nuss zu knacken und ein skalierendes Geschäftsmodell in Healthcare zu finden. Mhm. Das war für uns eigentlich die größte Herausforderung in den letzten Jahren.
Schwingt da so ein bisschen mit, dass ihr Gespräche geführt habt und Investoren euch das nicht geglaubt haben? Weil das klingt fast so ein bisschen so, dass man einem Startup nicht abnimmt, dass es dieses dicke Brett irgendwie bohren kann.
Ja, das war ja bei uns auch eine große, lange Reise. Wir haben angefangen, indem wir Apps für Patientinnen und Patienten gebaut haben. Dann sind wir weitergelaufen und haben geguckt, okay, gibt es vielleicht die Möglichkeit, nicht nur die Patienten zu begleiten, sondern vielleicht daraus auch noch etwas für die Wissenschaft zu generieren durch diese ganzen Informationen, die wir kriegen. Und aus dem zweiten Schritt haben wir dann eigentlich für uns gesagt, naja, da ist so viel Wissen. Was passiert dann, wenn wir das mit bestehendem Wissen oder mit bestehenden Datensätzen verknüpfen? Und so hat sich das eigentlich stufenweise entwickelt. Wir standen nicht 2016, als wir gestartet haben, mit der Real-World Evidence Ökosystem-Idee vor Investoren und haben gesagt, so das, was wir bauen, wir brauchen 6 Jahre und jetzt tschakka, so war das nicht.
Ja, bevor wir jetzt gleich drüber sprechen, wie es weitergeht, aber vielleicht nochmal kurz zu der Runde, vielleicht magst du es nochmal kurz durchführen, also 25 Millionen Euro klingt super, ihr habt geschrieben, es ist eine weitere Series B, ist das eine Erweiterung der Series B oder wie hat man das zu verstehen?
Genau, also wir haben die Series B einfach noch ein bisschen größer gemacht. Mhm. Und das war jetzt für uns auch eine aktive Entscheidung, weil wir sind jetzt mit dem Ökosystem an dem Punkt, dass eben durch diese Komplexität und die Beteiligung der unterschiedlichen Stakeholder es einfach sehr, sehr lange und sehr zäh wäre, das jetzt über so einen Bootstrapping-Ansatz zu fahren und dann quasi eine Datenquelle nach der anderen anzuschließen. Mhm. Und so haben wir uns da sehr drüber gefreut, dass wir eben die Runde noch ein bisschen erweitern konnten.
Ja, ich frage deswegen, weil bei Crunchbase, die ja eigentlich immer ganz gut dokumentieren, folgte auf eure Seed-Runde dann die Series B. Das heißt, da fehlt eigentlich die Series A in der Liste. Und ja, dafür ist die Series B zweimal aufgetaucht. Deswegen war ich jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich eine erweiterte ist. Ne?
Ich kann tatsächlich die Magie von Crunchbase damit wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen. Ich kriege seit Jahren von Crunchbase die E-Mail, bitte aktualisiert doch mal eure Recordings da drin.
Ach, wirklich?
Und ich muss sagen, es ist tatsächlich bisher in meinem Prio B-Folder gelandet, an dem ich es bis heute noch nicht geschafft habe, ranzugehen. Aber ja.
Ja, ich finde es ja nicht schlimm. Jetzt habe ich halt in dem Gespräch schlechte Daten. Das macht gar nichts. Hauptsache, ihr habt die richtigen Daten. Aber dann erzähl doch mal, wie es weitergeht jetzt bei euch nach vorne raus. Was sind jetzt so die nächsten Schritte?
Du, also bei uns geht es jetzt sehr stark darum, dieses Ökosystem auszubauen, weiter aufzubauen, neues Wissen zu schaffen, das Wissen vor allem in Richtung dieser einzelnen Teilnehmer im Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen. Wir haben viele spannende neue Datensätze, die wir jetzt in den letzten Wochen angeschlossen haben, haben da auch noch einige spannende in der Pipeline. Und über kurz oder lang wird bei uns auch das ganze Thema Internationalisierung vor der Tür stehen. Hier haben wir einen sehr starken Fokus auf Europa.
Ja, das wollte ich nämlich fragen. Du hast so im Nebensatz vorhin gesagt, ihr habt das beste Verständnis in Deutschland für Multiple Sklerose. Das klang schon so, als wärt ihr quasi nur auf Deutschland fokussiert. Das ganze Thema klingt aber eigentlich so, als wäre es sehr leicht internationalisierbar, oder?
Ja, also leicht ist relativ in der Branche.
Ja, okay, cool, klar, ja.
Es ist, sagen wir so, es ist in einem Land extrem gut skalierbar über die einzelnen Stakeholder. Weil wenn du einmal das Wissen geschaffen hast, geht es wirklich darum, um das Interface, wie stelle ich das jetzt einem Krankenhaus oder einem Patienten zur Verfügung. Wenn du das Ganze jetzt ins Ausland verlagern möchtest, dann geht es natürlich wieder darum, hast du Zugriff auf die Daten und die Informationen von diesem spezifischen Land. Wir haben eine ganze Reihe von Datenquellen, die international sind oder auch europäisch sind. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Datenquellen, die jetzt deutschlandspezifisch sind. Das heißt, wenn wir uns von einem Land ins nächste bewegen, müssen wir gucken, dass wir eben auch entsprechend die Datenquellen mit aufmachen.
Wobei es natürlich super spannend wäre, finde ich, wenn jemand mal hingehen würde und würde einfach international vergleichen, in welchen Ländern gibt es welche Ursachen und vielleicht Zusammenhänge zwischen Krankheiten und vielleicht auch, weiß nicht, Lebensumständen und so weiter. Ne? Das ist ja eigentlich eine Sache, da können ja wahrscheinlich Länder total gut voneinander lernen und dazu müsste man aber wahrscheinlich jemanden wie euch einfach bei der Internationalisierung helfen.
Absolut, also das wäre jetzt auch der nächste Schritt. Wir können es innerhalb von Deutschland sehr, sehr granular. Heute schon, wir können es auch heute über einzelne Länder, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen die Frage, welche Datenquellen man nutzt, aber ich kann dir heute sehr regional spezifisch sagen, dass beispielsweise die Versorgung eines spezifischen Multiple-Sklerose-Patienten mit einem gewissen Personenprofil in einem Hamburger Vorort ganz anders ist als zentral in München. Und das ist natürlich schon eine extrem wertvolle Information, die bis heute so noch nie zur Verfügung gestanden hat.
Ja, lass uns da nochmal kurz, das ist ja total spannend, an wen adressiert ihr das denn jetzt? Also diese Erkenntnis ist ja das eine, aber wer geht denn mit so einer Information in die Umsetzung?
Also wirklich umgesetzt wird es, wenn wir nochmal auf das Beispiel von der App-Nutzerin kommen, wenn wir jetzt neues Wissen geschaffen haben, wie beispielsweise 22- bis 24-jährige sehr aktive weibliche MS-Patienten, die auf einer spezifischen Therapie sind und die Therapie vielleicht schon seit 6 Monaten bekommen, sind sehr wetterfühlig. Diese Informationen spielen wir in die App, die die Patientin nutzt. Mhm. Darüber bekommt die Patientin die App. Die publizieren wir aber auch durch die Tatsache, dass wir dadurch, durch die Publikation bekommen natürlich wahnsinnig viele Ärzte wiederum Zugriff auf das Wissen, weil Publikation ist ja ein Stück weit das, was Ärzte lesen. Mhm. Das ist aber nicht das, was die Patienten lesen. Deswegen geht es in dem einen Channel zur Patientin über die App und über die Publikation zu den Ärzten. Und so haben wir eine unfassbare Fülle an neuem Wissen und Erkenntnissen, die jetzt eigentlich nur darauf warten, in die unterschiedlichen Kanäle zu den einzelnen Stakeholdern gespielt zu werden.
Mhm. Achso, es ist jetzt weder so, dass ihr sagt, jemand aus München sollte nach Hamburg ziehen, wenn er MS hätte, oder es wäre auch nicht so, dass die Gesundheitsämter jetzt bei euch Schlange stehen und versuchen zu verstehen, was kann man vielleicht von der Versorgung in Hamburg lernen, wenn man nach München schaut oder umgekehrt?
Ja, aber das wäre beispielsweise ein Use Case, den wir sicherlich gut bedienen könnten.
Ja, deswegen frage ich, das wäre ja super.
Genau, also absolut. Wir haben jetzt den Fall nicht gehabt, dass es ein Gesundheitsamt vor der Tür stand, aber wir hatten jetzt in der Vergangenheit einige Fälle, wo auch ganz, Stakeholdern, die wir jetzt nie gedacht haben, zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, das wäre für uns super hilfreich, das mal zu verstehen. Ich kann dir vielleicht abschließend noch ein Beispiel mitgeben. Es gibt Erkrankungen, die brauchen zum Teil viele Jahre, um überhaupt erst diagnostiziert zu werden. Mhm. Und wir haben das in einer dermatologischen Erkrankung den Fall gehabt. Die haben das nennt sich Time to Diagnosis von 5 Jahren. Mhm. Das heißt, und das ist eine sehr, sehr schwerwiegende dermatologische Erkrankung. Die ist brutal schmerzhaft und man sieht es auch. Das heißt, die Menschen leiden körperlich und psychisch enorm darunter. Jetzt stell dir vor, du hast diese Erkrankung 5 Jahre, du rennst von Pontius zu Pilatus und niemand kann dir sagen, was du hast. Mhm. Das ist wirklich, das kann Menschen zerbrechen. Mhm. Und wenn du Wissen darüber geschaffen hast, wie denn eigentlich die Reise eines solchen Patienten abläuft und was alles passieren muss, damit der Patient richtig diagnostiziert wird. Und dieses Wissen gibst du sowohl den Betroffenen als auch beispielsweise Ärzten, dann kannst du diese Time-to-Diagnosis halbieren bis hin zu auf 10% runterschrauben. Mhm. Und das ist dieser Impact, den du hast, wenn du eben anfängst, Datenquellen zu verknüpfen und neue Evidenzen generierst.
Mega spannend. Trotzdem, es wundert mich nicht, aber es ärgert mich ein bisschen, dass die Gesundheitsämter bei euch noch nicht vorgesprochen haben. Weil,
ja, du kannst uns gerne vorschlagen.
Ich habe da auch keinen Kontakt. Es ist nur wieder so typisch, weil man würde sich eigentlich denken, die ganzen Daten sind ja da und es ist schade, dass irgendwie aus diesen Erkenntnissen nichts gemacht wird. Das habe ich ja vorhin gefragt. Also Umsetzung und Erkenntnis sind nicht immer das Gleiche, ne?
Absolut. Und dafür gibt es uns jetzt.
Cool. Gloria, du hattest großen Spaß gemacht. Also eine tolle Reise, finde ich, die ihr da angetreten seid. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen?
Du, ich glaube, wir haben die Reise einmal schnell durch zusammengefasst, oder?
Ich glaube auch, ja. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Machen wir. Herzlichen Dank dir.
Dank dir, ne? Bis dann. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, ja, das war also Gloria Seibert, CEO und Founder von Temedica. Echt ein spannendes Unternehmen, würde ich sagen. Eine tolle Mission. Ist natürlich wirklich spannend zu sehen, wo es da hingeht, wie groß das Ganze werden kann. Auf jeden Fall macht das Thema hochgradig Sinn und kommt es natürlich auch allen zugute, wenn die groß werden. Von daher, wir drücken die Daumen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich genau diese Folge anhören sollte, der oder die uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten sage ich erstmal euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis später oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.